Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir werden den Predigttext vom Vater Unser aus Matthäus 6, Verse 5 bis 15 versweise in der Predigt hören. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, in meiner ersten Gemeinde sprach mich nach einer gemeinsamen Veranstaltung einmal ein Angehöriger einer Freikirche an. Wieso beten Sie eigentlich jedes Mal das Vater Unser? Das ist doch monoton. Meine Antwort: Weil es Jesus angeordnet hat. Stille. Das Vaterunser ist so bekannt und birgt doch immer wieder Überraschungen und neue Einblicke. Dazu soll auch die heutige Predigt dienen. Ich möchte den Predigttext versweise auslegen. Jesus Christus spricht: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Jesus redet das Volk an, das sich versammelt hatte, um ihm zuzuhören, nicht nur seine Jünger. Damals war es Heuchelei, öffentlich zu beten, um damit Ansehen bei Menschen zu gewinnen. Heute kann man das nicht mehr. Daran erkennen wir, wie gottfern unsere Gesellschaft ist. Aber heucheln geht trotzdem. Zum Beispiel, indem ich sage, ach, mit dem Beten, da bin ich ganz locker. Man kann es auch übertreiben, ich bin eher ein moderner Christ. Da fällt man auf der anderen Seite vom Pferd und heuchelt, indem man so tut, als bete man nicht, um bei den Leuten gut oder wenigstens nicht schlecht angesehen zu werden. Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Das stille Kämmerlein hat keine Fenster. Bei geschlossener Tür gibt es keine störenden Einflüsse von außen. So sollen wir uns vor ablenkenden Einflüssen wie YouTube, Fernsehen, Handy und Radio schützen, die viel stärker sind als die Störungen damals. Vielleicht wie bei einem Emergency Room, wo man auch eingeschlossen ist und geschützt ist vor feindlichen Angriffen und Einwirkungen von außen. Gott ist im Verborgenen, um uns nahe sein zu können. Denn sonst würden wir durch seine offenbare Nähe vernichtet werden. Keiner bleibt leben, wenn er Gott sieht. Das sagt Gott zu Mose. Und Gott sieht in das Verborgene. Er sieht meine guten Werke. Ich brauche sie weder Gott zu nennen, noch meinen Mitmenschen. Gute Werke sind dazu da, dass man sie tut, nicht, dass man darüber spricht. Man könnte auch sagen, gute Taten sind zum Tun da, nicht zum drüber sprechen. Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das sechsstündige Gebet der Baalspriester bei Elia im Alten Testament zum Beispiel hatte den Sinn, dass man, wenn man viele verschiedene Worte macht, öfter einen Treffer landet, sodass die Götter sich angesprochen fühlen und einen dann erhören. Denn man wusste ja nicht, welche Worte sie erhören. Da könnte nun jemand einhaken, ja, aber es gibt auch im christlichen Glauben das häufige Wiederholen eines Gebetssatzes, zum Beispiel das Herzensgebet. Ist das nicht auch so ein Plappern? Nein, denn die Motivation ist völlig anders. Die Heiden wiederholen viel, um die Gegenwart der Götter zu erreichen oder sogar zu erzwingen. Das Herzensgebet wird oft wiederholt, um uns in der Gegenwart Gottes, die uns auch ohne unsere Bitten schenkt, zu halten. Vers 8. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Wir beten nicht, um Gott Informationen mitzuteilen, sondern um unsere Beziehung zu ihm zu pflegen und um uns für ihn zu öffnen. Beten nützt uns. Deshalb will es Gott zu unserem Vorteil. Vers 9. Darum sollt ihr so beten. Sollt. Das Vaterunser ist ein Befehl von Jesus Christus, keine Option. Auch keine grobe Orientierungshilfe, sondern Grundstock und Fundament unseres Gebetslebens. Wer das Vaterunser weglässt, ist Jesus ungehorsam. Nun kommen wir zum Vaterunser selbst. Bitte lest dazu auch Luthers Erklärung im kleinen Katechismus. Den kann man auch nachlesen, zum Beispiel im Gesangbuch oder Nummer 806.3. Das Vaterunser hat zwei Teile. Im ersten Teil geht es um Gott, so wie es in den ersten drei Geboten um Gott geht. Gott soll in unseren Gebeten und in unserem Leben die erste Rolle spielen. Wir sollen Gott fürchten, lieben und vertrauen. Das ist die Bedeutung von Dein Name werde geheiligt, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Im zweiten Teil des Vaterunsers kommen menschliche Sorgen und Bedürfnisse zur Sprache. Es geht um die Liebe zum Nächsten und zu mir selbst. Das sind die Themen, die in den Geboten 4 bis 10 verhandelt werden. Unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld. Erlöse uns. Ihr merkt, das Wort Ich kommt gar nicht vor. Jesus lehrt uns damit auch, dass die Christen einen Körper bilden, den Leib Christi, an dem die einzelnen Glieder nur in der Gemeinschaft mit den anderen überleben können. Diese Sichtweise kennen wir zwar aus der Bibel, aber sie ist der Kirche seit der Renaissance immer fremder geworden. Da geht es eher um das Ego, meine Beziehung zu Gott, meine Zweifel, meine Erlösung, meine Rettung. Außerdem, wir Menschen neigen dazu, nur für unsere Bedürfnisse zu bitten, aber nicht Gott zu lieben und zu respektieren. Deswegen sind zum Beispiel die meisten Kirchen auch außerhalb von Corona-Zeit nicht brechend voll. Wenn Jesus uns das Vaterunser lehrt, dann kehrt er dieses Verhältnis um. Dann sagt er zu uns, ihr sollt nicht nur an euch denken, sondern auch an Gott und sogar zuerst an Gott. Danach könnt ihr auch eure Anliegen vorbringen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das ist das Motto des Vaterunsers. Jesus lehrt uns auch an dieser Stelle, dass Gottes Liebe vor Nächstenliebe kommt. Ja, man könnte auch sagen, das Vaterunser ist aufgebaut wie ein Fahrrad. Das Vorderrad sind die Bitten um Gott. Das Hinterrad sind die Bitten um Eigenanliegen. Wir Menschen bitten oft nur für uns und gleichen damit einem Radfahrer, der ohne Vorderrad fahren will. Das geht nicht, logisch. Ohne Vorderrad fährt die Karre in den Dreck. Ohne Vorderrad bewegt sich auch das Hinterrad nicht. Das ganze Fahrrad bleibt stehen, der Fahrer wird abgeworfen. So ist es dann auch mit unserem Gebetsleben. Es bleibt stehen. Nichts bewegt sich mehr. Zum Schluss bewegen sich nicht einmal mehr unsere Lippen. Und dann hört das Gebet ganz auf. Damit bricht der Kontakt zu Gott, dem Vater, ab und dadurch erkaltet der Glaube. Aber das will Jesus nicht. Er will brennende Christen. Er will Menschen, die von Gott begeistert sind und ein Leben mit tiefer Freude und Erfüllung leben. Dazu baut uns Jesus das Vorderrad wieder ein in unser Gebetsfahrrad. Jesus lehrt uns im Vaterunser, zuerst an Gott zu denken, beim Beten und auch sonst. Die Anrede, Vers 9, unser Vater im Himmel. Wörtlich heißt es Vater unser. Erst kommt der Vater, dann kommen wir. Yahweh ist unser Vater. Für das Wort Abba steht, für das Wort Vater steht Abba, ein Ausdruck vertrauensvoller und ehrerbietiger Anrede. Aber Achtung, es hat nichts mit babyhaftem oder gar anti-autoritärem Papilein zu tun. Wer noch die russische Sprache kennt, erinnert sich, dort wurden zumindest früher alle Männer, die älter waren als man selbst, mit Väterchen angesprochen. Das war ehrfurchtsvoll, der Anredende begab sich in eine Kindesposition. Er verwies aber nicht den Angesprochenen gedanklich ins Pflegeheim. Ehrfurcht sollen wir haben vor dem Gott, der im Himmel ist. Und zugleich ist er nahe, weil er unser Vater ist. Und das Wort Vater ist kein Bild von Yahweh, sondern sein Charakter. Yahweh ist nicht wie ein Vater für uns, sondern er ist unser Vater. So jedenfalls befiehlt uns Jesus zu beten. Erste Bitte, dein Name werde geheiligt. Die ersten drei Bitten stehen alle im Passivum Divinum, im göttlichen Passiv. Das heißt, Gott ist der Handelnde. Gott möge seinen Namen heiligen und seinen Willen geschehen lassen, auch in uns und durch uns. Also, wenn wir gute Werke tun, dann tut sie der Vater in uns. So bitten wir. In dieser ersten Bitte bitten wir den Vater, dass er uns hilft, das zweite Gebot einzuhalten. Zweite Bitte, dein Reich komme. Jesus Christus ist das Reich Gottes. Wir bitten Yahweh darum, dass er uns öffnet, damit Jesus unser ganzes Leben beherrschen und bestimmen kann. Wenn das geschieht, dann ist ja das Reich Gottes schon mitten unter uns, wie Jesus sagt. Dritte Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir bitten Gott darum, dass er uns ihm gegenüber gehorsam macht. Vierte Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Brot statt Torte. Wir sollen um existenzerhaltende Nahrungsmittel bitten, nicht um Luxus. Und es heißt auch unser statt mein Brot. Wir sollen die Bedürfnisse unserer Glaubensgeschwister im Blick behalten, wenn wir Gott bitten. Dann heißt es weiter tägliches Brot. Denkt an den reichen Kornbauern in der Bibel. Als der riesige Ernteerträge hatte, kümmerte er sich nicht mehr um Gott. Wir sollen uns nicht absichern wollen im Sinne von absichern gegen Gott. Die Israeliten in der Wüste zum Beispiel mussten täglich neu das Manna sammeln, wenn sie satt werden wollten. Denn wenn jemand mehr sammelte, als er an einem Tag brauchte, verfaulte es über Nacht. Eine Vorratswirtschaft, die Gott scheinbar überflüssig macht, sollen wir nicht anstreben. Denn das sehen wir ja heutzutage. Der Wohlstand in Deutschland macht unsere Bitte um Lebensmittel für den heutigen Tag überflüssig. und dann gleich noch das Gebet überhaupt. Ergebnis: Gottlosigkeit, die zur Gottfeindlichkeit wird. Außerdem lehrt uns Jesus, dass wir mit Gott auf Sicht fliegen sollen. Das sagen Piloten, wenn sie sich wegen besonderer Witterungsbedingungen oder technischer Fehler nicht auf ihre Instrumente und Bordcomputer verlassen können. Dann müssen sie das Flugzeug tatsächlich so steuern, indem sie mit den Händen am Knüppel, mit den Augen aus dem Cockpit schauen und lenken. Das erleben wir in Zeiten von Corona zum Beispiel bei der Gottesdienstvorbereitung. Wir können ja nicht so langfristig planen wie sonst, weil wir noch gar nicht wissen, was es für neue Vorschriften, Verschärfungen oder Lockerungen in Bezug auf die Gottesdienste gibt. Oder denkt an die Strukturreform. Wir als Kirchenvorstand wissen nicht, welchen Weg Gott für uns wählt und will. Er zeigt ihn uns nicht im Vorhinein. Wir müssen ihn ständig neu um Wegweisung bitten. Das soll nach Jesu Willen offensichtlich für unser ganzes Leben gelten, dass wir Gott nicht zum Uhrmacher disqualifizieren, in dem Sinne, dass er unser Leben schuf, so wie ein Uhrmacher eine Uhr aufzog, und dass er unser Leben dann laufen lässt und sich nicht einmischt und kümmert und wir deshalb unser Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. Nein, jeden Tag sollen wir uns an Gott wenden und ihn bitten. Fünfte Bitte: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir sündigen, dann verletzen wir immer mindestens zwei. Zuerst verletzen wir Gott und dann auch noch Menschen oder Tiere oder die Natur. Wenn wir also beichten, dann bitten wir Gott immer zuerst um Vergebung dafür, dass wir ihn verletzt haben, ihm Unrecht getan haben, ihn verachtet haben durch Ungehorsam. Sechste Bitte: Und führe uns nicht in Versuchung. In der Bibel steht auch: Gott versucht niemanden. Hier ist mit Versuchung Prüfung gemeint. Wir bitten so, wie Jesus selbst den himmlischen Vater bat bei seiner Prüfung im Garten Gethsemane im Gründonnerstag, nämlich: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir bitten Jahwe, dass er uns nicht zu viel zumutet. Wir bitten ihn, dass aus unserer Prüfung keine Versuchung wird. Siebente Bitte: Sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir erkennen an, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir bitten Jahwe, dass er uns von dem Bösen rettet. Damit ist sowohl das Böse gemeint, was auf der Welt so passiert, Mord, Denunziation, Lüge, Verfolgung, Diebstahl, aber auch der Böse, der das Böse bewirkt, nämlich der Satan. Beschluss: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bekennen, dass wir dem Gott der Himmel völlig ausgeliefert sind und dass wir in seiner Vaterhand geborgen sind. Liebe Gemeinde, wie gut, dass wir genau wissen, was wir beten sollen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also lasst uns das Vaterunser oft und bei vollem Verstand und mit ganzem Herzen beten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.